Jo. So, dann fangen wir mal an. Also, jetzt machen wir was, was funktioniert, nämlich Elektrodynamik, Potenziale und kommt noch ein Kollege, gut. So, ja. Also gut, ich hämmere Ihnen immer mal wieder die Maxwell-Gleichungen ein, weil die sind wirklich halt sehr schön wichtig. Jetzt mal sehen, also Sie gucken mal, Sie haben die bestimmt irgendwo, ob ich alle Epsilons und Mys richtig mache. Also erstmal, wo keine Gefahr ist, sind die homogenen Maxwell-Gleichungen. Das war einmal das Faradaysche Induktionsgesetz. Das sagt, die Wirbel von E sind minus die Zeitableitungen von B. Also mit anderen Worten, wenn B-Feld sich zeitlich ändert, gibt es dann ein elektrisches Wirbelfeld. Also nicht wie in der Statik, da gibt es erstmal kein Potenzial, weil Rot E nicht verschwindet. Aber wir werden gleich sehen, dass es eine allgemeinere Sorte von Potenziale gibt. Und dann hatten wir noch den Herrn Gauss für das B-Feld und er sagt einfach, es gibt keine Monopole. Also das ist Faraday. Induktion oder Faradaysches Induktionsgesetz. Und das war Gauss für das Magnetfeld. Also ich nenne das modern, ich benenne die Felder nach der modernen Nomenklatur. Sage ich zu dem E, das ist das elektrische Feld und das B ist das Magnetfeld. Manchmal findet man auch magnetische Induktion. Das war aber bevor man wusste, dass die beiden zusammengehören und nicht D und H. Also wenn man da irgendwelche Elektrodynamik in Materie macht, dann gibt es noch D und H und wird kompliziert. Das lassen wir fürs erste Mal weg. Wir machen also jetzt so richtig fundamentale E-Dynamik im Vakuum, wo die Ladungsverteilungen und Stromverteilungen alle sind. Ja, und wenn man dann irgendwie Materie ins Spiel bringt, dann tut man das aufteilen, kann man hin und her schieben, ist eine komplizierte Geschichte. Aber wie gesagt, wir machen erstmal Vakuum-E-Dynamik. Dann gibt es natürlich noch die inhomogenen Maxwell-Gleichungen. Also die beiden hier, das sind die homogenen. Homogen, weil man kann es auch so schreiben, hier ein Plus und dann kommt hier eine Null. Ne? Ja, da hat man auf der linken Seite irgendwelche Differentialausdrücke von den Feldern E und B und rechts eine Null. Ja, wir betrachten also E und B sozusagen als das dynamische System, das wir ausrechnen wollen bei gegebenem J und Rho. Und dazu muss ich halt noch wissen, wie hängen diese Felder mit den Quellen zusammen, also mit Ladungs- und Stromverteilung. Und da hat man einmal, es fängt ganz ähnlich an, nur statt E und, also man vertauscht in gewisser Weise E und B. Es fängt an also mit den Wirbeln von B und dann gibt es diese ganzen, dann Minus leider, im Vorzeichen muss man auch aufpassen, und dann gibt es leider diese Konversionsfaktoren. Wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, ist es hier μ0 Epsilon 0 mal die Zeitableitung von E. Und das ist gleich bis auf diesen Konversionsfaktor die Quelle vom, also es ist die Quelle vom B-Feld mit diesem Konstrukt mit E. Ja, das war ja dieser Verschieb, wenn man hier rüberbringt, sieht es aus wie ein anderer Strom. Aber so soll man es nicht interpretieren, da kommen wir noch drauf. Und das Ding nennt sich Ampere Maxwell Gesetz. Ja. Heute haben wir den 13. Also ich hoffe mal, das stimmt mit diesem Epsilon 0 und μ 0. Ich schlage es sichershalber nochmal nach. Dann wird es wohl hoffentlich stimmen. Das J ist es, sage ich gleich. Jetzt suche ich gerade noch schnell die Maxwell-Gleichung. Lokale. Ja, sieht gut aus. Ich schreibe noch das letzte Gesetz hin. Das war das, was wir auch in der Elektrostatik zuerst gelernt haben. Das ist 1 durch Epsilon 0 mal Rho. Und das ist der Gauss fürs E-Feld. Ne? Gut, was ist jetzt das J? Das J. J ist der, also J heißt elektrischer Stromdichte. Und das ist jetzt stellen Sie sich ruhig Teilchen vor, Ladungen, also Elektronen im Kabel oder sowas. Und ja, die strömen da. Ne? Also das J kann ich auch schreiben als Rho mal V, wo V so ein Strömungsfeld ist, ja, von der Materie, von den geladenen Teilchen, die da fließen. Und Rho ist die Ladungsdichte. Und was sagt das? Was kann ich damit anfangen? Wenn ich, also es ist eine lokale Größe, die hängt von T und, also all diese Größen, E, B, Rho und J hängen von diesen, von Zeit und Ort ab. Ja, und was bedeutet das? Ich nehme mal eine sehr kleine Fläche ja, also infinitesimal kleine Fläche am Ort x. Ja, hier habe ich mein Koordinatensystem und hier habe ich x. Dann habe ich eine kleine Fläche. Wenn ich eine Fläche habe, will ich drüber integrieren. Und da brauche ich diesen flächennormalen Vektor für. Ja, der ist so senkrecht und den, also bei einer offenen Fläche, kann ich den beliebig orientieren. Er ist nur halt senkrecht hier auf der Fläche. Und jetzt, naja, was bedeutet das? Also was ich damit beschreiben will, ist, wie viel Ladung pro Zeit durch diese Fläche fließt. Jetzt habe ich hier da dieses Strömungsfeld. Ja, hier, das ist meine, wenn das positive Ladung ist, das J. Ja, und dann ist das Rho mal V, also die Ladungsdichte mal die Geschwindigkeit. Und wozu ist das jetzt gut? Ja, weil ich kann jetzt mal gucken, in einer kleinen Zeit dt, das soll ruhig mal, ich mal ruhig mal Pfeilchen dran. Das sollen also die Linien sein von diesen Ladungen, die da durchfließen. Und ich beschreibe das nicht als Punktteilchen, sondern als kontinuierliche Verteilung. An jedem Punkt habe ich eine Ladungsdichte Rho und einen Geschwindigkeitsvektor, der gerade sagt, wie schnell ist gerade das Teilchen, was in dem Moment an der Stelle ist. Ja. Was passiert, wenn Also, wenn ich eine kleine Zeit dt warte, haben wir noch eine Farbe? Ja, dann ist V ist sowas hier, ja. Ja, da habe ich hier einen Vektor und was gerade in dem Moment durch die Fläche fließt, das ist gerade, da muss ich genau hier, ja, in Zeitintervall dt fließt. Ja, wie viel Ladung fließt da? Ich meine, einmal ist es klar, es ist irgendwie, wenn ich hier das Strömungsfeld, wenn ich überall diese kleinen Vektoren male, dann spannt mir das hier so ein Volumen auf. Ja, und das hier ist gerade hier irgendwie VdT an jedem Punkt. Ja, und was strömt durch? Naja, es strömt einmal, ich muss zählen, in welcher Richtung. Also wenn es mehr so in Richtung von dem roten normalen Vektor fließt, also der Winkel kleiner ist als Pi, dann zähle ich es positiv. Und wenn es jetzt irgendwie andersrum strömt, dann ist der Winkel größer als Pi und dann ist es negativ. Also, was fließt da durch? Es fließt durch genau die Ladung, die in diesem blauen Volumen ist. Und das ist genau halt V mal, ja, V ist die Länge. Schreiben wir so blöd hin, dv blau mit der Orientierung, die sehen wir jetzt gleich, mal und die Ladung, die drin ist, ist natürlich rho mal dieses dv. Ja, und das dv ist halt gerade dt mal v mal rho Punkt df. Ja, weil df ist gerade die von der Länge her diese Fläche und senkrecht dazu sagt mir, ist halt die Komponente, die rausfließt. Was tangential, das geht ja nicht durch. Also genau diese Projektion und es ist positiv gezählt, wenn es mehr so in die Richtung geht. Ja, wenn es jetzt über Pi halbe rausgeht, fließt es mehr so und dann fließt es entgegen dieser Orientierung meiner flächennormalen Vektoren. Also mit anderen Worten, die Ladung, die pro Zeit durch diese Fläche F fließt, die ist gerade dieses Integral hier. Ja, also das ist dq nach dt. Und jetzt muss ich über alle Punkte von der Fläche natürlich integrieren. Und das rho mal v, das nennt sich halt j. Ja, das ist sowas wie der Strom mit einer Richtung pro Flächeneinheit. Und die Richtung kriege ich richtig mit diesem Skalarprodukt und ich habe es halt irgendwie beliebig orientiert und dann sagt mir der Strom, also das ist auch dann der Strom. Ja, Vorsicht, J ist ein Vektor und ist eine Stromdichte. Und das hier ist der Strom, der ist eine reelle Zahl, also hat die Einheit Ampere und ist halt positiv oder negativ, je nachdem, ob vornehmlich was so lang fließt oder so lang. Das ist, was hinter diesem J steckt. Jetzt können Sie sich wirklich als Ladung vorstellen, die da irgendwie lang fließen. Naja, wir hatten ja schon mal wichtige Lösungen gefunden. Da diese Wellenlösungen, aber das war auch gar nicht so schwer, weil wir halt einen schönen, schlauen Ansatz gemacht haben und ein bisschen rumhantiert haben. Aber es ist, sind immerhin 6 Felder und 4 Quellen. Also wenn man die Komponenten da, 3 Komponenten J und eine zusätzliche skalare Größe Rho und 6, also 3 plus 3 Feldkomponenten, das ist schon ziemlich kompliziert. Und man will ja eigentlich sowas haben, naja, das hier sieht ja mehr so aus nach einer Gleichung, die mir die Ursache, also Ladungs- und Stromverteilung mit der Wirkung, also dem Aufbau oder der Erzeugung dieser Felder angibt. Und das da oben, das ist sowas wie, das ist zwar auch wichtige Physik, ja, da steckt ja drin hier, das ist keine magnetischen Monopole gibt und immerhin das Faradaysche Induktionsgesetz. Aber mathematisch gesehen sind das einfach irgendwelche Einschränkungen, Nebenbedingungen. Ja. Und die kann ich aber jetzt identisch erfüllen, wenn ich die Potenziale einführe, also homogene Gleichungen. Das sind Nebenbedingungen, die ich an diese Felder E und B stelle. Und die kann ich ersetzen durch die Potenziale. Dann müssen wir uns überlegen, wie kommt man da hin. Also das am einfachsten aussieht, ist hier dieses Gaußsche Gesetz für B. Ne? Also aus der Divergenz. Das heißt, wenn ich mir dieses B-Feld so als Feldlinien vorstelle, das hat keine Quellen. Das heißt, das sind irgendwie immer geschlossene Linien. Wird auch irgendwie hier so klar, weil hier steht die Rotation und das hat immer mit so Wirbeln zu tun. Also das B-Feld ist so was wie ein Wirbelfeld. Und jetzt weiß ich aber, für jedes Vektorfeld A gilt. Ja, was gilt da? Also ich kann aus dem Vektorfeld mache ich erstmal eine Rotation. Also wenn das B irgendwie so was Wirbeliges hat, dann sollte man ja denken, das ist selber ein Wirbel. Und in der Tat, wenn das so ist, also wenn ich B als Rot A schreiben kann, dann ist automatisch diese Gleichung erfüllt, ja, weil für jedes beliebige Vektorfeld ist dieses Ding 0, weil hier steht ja formal, Punkt und Kreuz darf ich vertauschen. Und das ist ja hier jetzt ja, wenn ich das in Komponenten, in kartesischen Koordinaten ausschreibe, ist das ja partielle Ableitung nach x2, partielle Ableitung nach x3 minus umgedreht. Und die anderen sind auch alles so, also 3, 1, 1, 2 und hier wieder also antisymmetrisch. Aber jetzt, wenn das A gutmütig ist, stetig differenzierbar, soll sogar zweimal sein, zur Sicherheit, dann vertauschen die Ableitungen. Also es ist egal, hier leite ich erst nach x3 ab und dann nach x2. Und hier umgekehrt, erst nach x2, dann nach x3. Das gibt aber unter den Voraussetzungen gegen die gemischten Ableitungen dasselbe, also kommt hier 0 raus. Also, wenn ich sagen kann, dass B ist Rotation von A, dann brauche ich mich um die Gleichung nicht mehr kümmern. Weil die gilt dann ja von selber. Und das A, das nennt sich Vektorpotential. Das ist aber erstmal nur eine Rechenhilfsgröße. Ja, wir werden sehen, das ist auch so. Das ist erstmal physikalisch, werden wir auch gleich noch sehen, das ist gar nicht eindeutig bestimmt. Aber erstmal zu Ende, ob das überhaupt was bringt. Jetzt habe ich schon mal B erledigt in gewisser Weise. Also setze ich überall für B das hier ein. Und da fange ich mal an, da oben in den Faraday. Also da muss ich abschreiben, Rotation von E plus Del T B, aber B ist Rot A. Ja, weil, ups, das hier ist gerade B. Und das gibt 0, sagt der Herr Faraday. So, jetzt genau gleiche Argumentation wie hier bei den räumlichen Ableitungen. Zeit- und Raumableitungen vertauschen entsprechend auch. Und dann steht da Rotation E plus die Rotation der Zeitableitung von A gleich 0. Dann diese ganzen Differentialoperatoren sind lineare Operatoren, also steht da Rotation E plus Zeitableitung von A gibt 0. Ja, und dann hatten wir gelernt, ein Vektorfeld, dessen Rotation verschwindet, also das keine Wirbel hat, das ist ein Gradient. Zwar die Sache mit dem, wann hat eine Kraft ein Potential oder das E-Feld hatte ein Potential in der Statik. Und jetzt sehe ich, naja, jetzt hat nicht das E-Feld ein Potential, aber das, was in der Klammer steht. Also das heißt, ich finde ein Phi, ein skalares Feld, ein skalares Potential, so dass das in der Klammer steht, also E plus Del T A. Und dann schreibt man das halt so gerne mit einem Minus. Ja, das kommt aus der Mechanik, da hat man ja F gleich minus Grad V geschrieben, damit dann die Energie kinetisch plus V ist. Das ist einfach nur Konvention, muss man sich halt dran gewöhnen. Naja, und jetzt habe ich es. Also jetzt habe ich ein Vektorpotential eingeführt und das Phi entsprechend ist halt das Skalarpotential. Oder das skalares Potential. Das ist schön, weil jetzt habe ich 6 Feldkomponenten, 3 für E, 3 für B, macht 6 Stück, habe ich reduziert auf nur 4 Stück, nämlich ein skalares Feld und ein Vektorfeld. Sammeln wir das also zusammen, also hatten wir E gleich minus Gradient Phi, das ist wie in der Statik, aber da muss noch hier Del T A dazu. Merken, beides mit einem Minus, lässt sich schön merken. Und das Wirbelfeld, da lässt man das schön mit einem Plus. So, wenn ich das mache, ist nach der Argumentation hier, dann sind die beiden hier erledigt. Also die hier darf ich jetzt vergessen. Dafür habe ich mir halt neue Felder eingehandelt und Ableitungen. Und um die jetzt rauszukriegen, das Phi und das A, muss ich natürlich meine anderen beiden Gleichungen nehmen. Und ja gut, da müssen wir mal weiterrechnen. Was kommt da raus? Diese Maxwell-Gleichungen, die lassen wir stehen. Ich mache den halben Ding hier sauber. Jetzt gucken wir erstmal weiter mal in den Maxwell-Gleichungen. Also wir müssen nochmal auf die Felder, müssen wir nochmal da auf die neuen, auf diese Potenziale müssen wir aber auch gleich nochmal. Ah, das geht ganz gut. Also, das hier brauchen wir und jetzt müssen wir noch gucken, hier die beiden, die müssen wir noch erfüllen. Ja, was machen wir? Wir schreiben natürlich einfach jetzt hier für B Rot A und für E den Ausdruck hin. Also Ampere ja, da habe ich die Rotation von B, aber B ist jetzt ja Rot A. Dann minus μ0 Epsilon 0 Del T E ist aber das. Ja, das haben wir schon. Also das hier war B. Das hier mitsamt den Vorzeichen war E und das Ganze soll sein μ mal J. Also μ0 mal J. Sortieren wir es noch ein bisschen zusammen. Ja. Wie sortieren wir uns denn das jetzt am dümmsten zusammen? Genau. Erstmal hier, das Ding hier. Da können Sie wieder, entweder Sie hantieren mit dem Epsilon-Symbol und mit partiellen Ableitungen oder Sie... Das hier ist auch einfach genug, das kann man auch mit dieser formalen Nabla-Operatoren-Denkweise machen. Also es gibt einfach zwei Nabla-Symbole, die wirken beide auf A und dessen Ableitungen. Also kann ich hier das, immer die Reihenfolge kann ich schön sortieren und hier jetzt formal die Backzap-Formel anwenden. Also ein doppeltes Kreuzprodukt, das war dann immer, es kommt immer raus, was in den Klammern steht und das, was zuerst da steht, das kommt auch zuerst raus und was sonst da steht, die beiden anderen Vektoren, die muss ich mit einem Punktprodukt verarzten. Ja, da habe ich hier jetzt halt einfach Gradient, Divergenz A und dann kommt Minus, dann kommt das Zweite raus, aber da wirken beide Vektor, beide Ableitungsoperatoren drauf. Und die muss ich als Skalarprodukt da hinschreiben, also Nabla Punkt Nabla. Das ist also Gradient Div A. Und das hier ist Nabla Punkt Nabla, das ist ja Del 1 Quadrat plus Del 2 Quadrat plus Del 3 Quadrat und das war der Laplace. Ja, also das Ding da. Gut, setzen wir es oben ein. Wenn wir das machen, jetzt sortiere ich das ein bisschen. Das sieht jetzt erstmal willkürlich aus, aber wird sich zeigen, dass das eine nützliche Sache ist. Also ich sortiere mal zweite Ableitungen. Wie erkläre ich denn das jetzt? Ich sortiere mal, wo A als Vektor vorkommt. Ja, hier ist das A ja wegmultipliziert sozusagen. Und dann kriege ich wieder einen Vektor durch das Nabla. Also ich sortiere mal irgendwelche skalaren Differentialoperatoren angewandt auf A in einen Teil. Also da habe ich einmal hier, ich fange da an, Epsilon 0 μ 0 und dt Quadrat. Also zweite Zeitableitung von A. Und dann erinnern wir uns noch, dass Epsilon 0 mal μ 0, das war 1 durch die Lichtgeschwindigkeit im Quadrat. Also, alles sortieren, wo was wirkt auf A-Vektor, was skalar ist. Und das ist einmal hier dieses Epsilon 0 μ 0 mal del t. Die Minus canceln sich, also steht da 1 durch c Quadrat. Zweite Ableitung von a nach t. Und dann von diesem doppelten Rot da, also Rot, Rot a, da ist der hier noch. Ne? Der kriegt ein Minus, hier steht ein Plus, also Minus, so muss es sein. Ne? Dann habe ich das hier, das wirkt auf a. Und leider habe ich aber jetzt hier noch so ein Kuddelmuddel mit Phi und dem Beitrag von A. Also was ich hier jetzt habe, ist ein Gradient noch. Und ja, das Epsilon 0 μ 0 schreibe ich als 1 durch c Quadrat und dann habe ich einmal minus del t phi und das hier, das kommt mit einem Plus und mit dem Minus zusammen brauche ich auch ein Minus, also minus div a und so muss es sein, das Ganze ist immer noch μ0 mal j. Das sieht ja irgendwie schon recht kompliziert aus, also da mischt man. Hier sind alle drei Komponenten von a und noch phi, hier sind sie schön sortiert, hier steht oben in der ersten Komponente Fragen. In der ersten Komponente nur a1, in der zweiten nur a2, also hier separiert. Also da hätte ich drei Gleichungen mit drei Quellen hier, drei Wellen, das hier war der D'Alembert. Das war dieser Operator, der Wellen ergibt. D'Alembert-Operator heißt das Ding, das gibt immer Wellen. Das wäre schön, da bräuchte ich nur drei Wellengleichungen zu lösen, wo sich keine Komponenten vermengen, aber leider gibt es noch diesen Term da drüben. Gleichwohl, bevor wir uns damit beschäftigen, gucken wir noch an, wir haben ja noch eine Gleichung übrig. Gucken wir jetzt noch mal an, was mit dem Herrn Gauss passiert. Da, das lasse ich noch mal stehen. Das war, wie hängen die schönen physikalischen Felder mit diesen Hilfsgrößen Phi und Vektor A zusammen. Und jetzt, na gut, gucken wir mal weiter. Also jetzt kommt noch der Herr Gauss. Der Herr Gauss. Also Gauß für E. Na gut, gucken wir mal. Also da steht die Divergenz von E und für das E schreibe ich aber hier das. Das ist A natürlich und das ist, also das hier ist E wieder. Und div E ist 1 durch Epsilon 0 mal Rho. Das kann ich nur noch geringfügig verschönern. Ja, hier steht wieder Nabla Punkt Nabla. Das ist. Und dann steht hier so was ganz Blödes. Ja, ich habe hier das Minus, bringe ich hier rüber. Und dann steht hier Minus Nabla. Punkt Delta. Ist auch, das vermengt jetzt auch alle drei Komponenten von A mit diesem Skalarpotential Phi. Das ist auch böse.
Wo ist da jetzt das Minus hin?
Man soll auch schreiben, was man sagt. Ja, sehr gut. Jetzt aber. Dieses A und Phi, das ist nicht eindeutig. Eichenvarianz nennt sich das. Wir haben ja angefangen hiermit, ja, also aus B. Da kann ich genauso gut auch ein neues A einführen. Ja, den beliebigen Gradienten eines Skalar, also den Gradienten eines beliebigen Skalarfeldes, ja, weil ja, jetzt ist A eine A-Minus Gradient Chi, aber hier steht jetzt Rott Gradient, Nabla Kreuz Nabla gibt wieder 0. Ich habe also eine Wahl, ein Feld ist völlig willkürlich. Das kann ich wählen. Das kann ich mir so wählen, dass mir meine Gleichungen hier schön werden. Ich muss nur aufpassen, dass ich auch hier das richtig mache. Ja? Also ich will jetzt natürlich auch haben, dass mit den neuen Potenzialen dasselbe E-Feld wieder rauskommt. Also minus. Ich brauche auch höchstwahrscheinlich ein neues Skalarfeld. Naja, aber das A' weiß ich ja, das sieht so aus. Also das hier muss ich abschreiben. Ja, das ist dieses für B völlig irrelevante Feld Chi. Naja, und von dem will ich halt, na, jetzt steht hier schon das Minus Delta A, dann will ich, dass das gleich ist mit den alten Potenzialen. Ach, Quatsch. So. Und was folgt daraus? Naja, daraus folgt jetzt einfach, das und das cancelt sich. Also ist das ist gleich Phi. Nabla Phi. Bringe ich das darüber, also ist das, brauche ich nur das Phi. brauche also nur das A ändern zu A' A plus Naplachy. Und das hier wird erfüllt, wenn ich das nach Phi Strich auflöse, kann ich, wenn ich Phi Strich also wähle, Phi minus Zeitableitung von Chi. Ja, weil wenn ich hier den Gradienten drauf loslasse, dann kriege ich genau da, da fehlt ein Del T. Ja, weil hier steht Del T Naplachy ist dasselbe wie Napla Del T Chi. Also wenn ich das hier mache, gelten alle Gleichungen mit A' und Phi' wie mit A und Phi, und dieses Feld Chi, das ist völlig wurscht. Also darf ich, also Chi ist irrelevant für E und B. Und es gelten dieselben Beziehungen wie hier unten mit den gestrichenen Phi und A. Und das heißt aber, wenn das Chi hier völlig wurscht ist, kann ich es irgendwie wählen. Das heißt, ich kann mir jetzt einen, das nennt sich Eichinvarianz, also das Invarianz der Maxwell-Gleichungen für diese Potenziale unter diesen Transformationen von A zu A' und Phi zu Phi'. Und ich kann jetzt also eine Eichbedingung wählen, eine skalare Nebenbedingung. Bedingung. Und die nennt sich Lorenz, aber mit ohne T. Der dänische Physiker Lorenz, dem gebührt die Ehre. Das ist jetzt völlig willkürlich, aber Physiker sind faul, die wollen es einfach haben. Und die wollen, dass das hier verschwindet. Weil dann ist hier schön nur D'Alembert A gleich J. Machen wir also die Eichbedingung Del T Phi plus Diff A gleich 0. Dann folgt einfach eine Wellengleichung, von der lernen wir dann ab Montag, wie man sie löst. Ja, wunderschön. Einfach drei Komponenten, die nichts voneinander wissen wollen. Erste Komponente gleich erste Komponente J, zweite kommen und so weiter. Also separieren nennt man das. Man hat also die Gleichungen für die drei Komponenten von A völlig separiert. Jetzt wollen wir gucken, ob uns das auch hilft für... Wo haben wir denn den Gauss für E? Da oben. Dafür hilft es hoffentlich auch. Und das sehen wir sofort, dass das hilft, weil... Muss ich nur, habe ich das jetzt wirklich richtig gemacht? Ich fürchte, ich habe da was vermurkst. Mit Epsilons und Mös. Die sind wirklich lästig. Wenn Sie, Mist, gucken Sie ins Skript rein, da steht es nämlich hoffentlich alles richtig mit. Also die Eichbedingung lautet, da muss noch ein C-Quadrat hin. Ja, das war das Epsilon 0 μ 0 in dieser Ampere-Maxwell-Gleichung. Gut, aber jetzt was passiert denn da oben? Also das war Gauß für E. Da hatten wir rausgekriegt am Ende diese Gleichung. Jetzt schreibe ich aber statt Diff del T, schreibe ich del T Diff. Ja, weil die Ableitungen vertauschen immer schön. Minus noch. Und jetzt, naja, jetzt kann ich aber hier die Lorentz-Eich-Bedingung verwenden, weil die sagt mir ja, dass Diff A minus das ist. Ja, das ist die Lorentz-Eichung. Ja. Lorentz, da man minus del T und Diff A ist halt minus 1 durch C Quadrat del T Phi. Aha, das sieht doch gut aus. Weil jetzt habe ich hier auch was Separiertes. Aha, jetzt habe ich hier wieder, jetzt habe ich nur leider minus den, aber das macht ja nichts. Also hier steht jetzt minus D'Alembert Phi gleich minus 1 durch Epsilon 0 mal Rho und dann kann ich wieder ein Plus draus machen. Also habe ich auch wieder nur eine einsame inhomogene Wellengleichung. Also hier steht eine Quelle und hier steht ein Operator, muss ich nur den Operator umkehren. Und das machen wir ab nächste Woche. Und das ist schön, weil es ist nur eine skalare Größe, gibt eine skalare Größe. Und hier ist, jede Komponente gibt eine vorgegebene andere Komponente. Also jedes D'Alembert A gibt ein J oder Mu0 mal J. Also alles schön separiert. Lorentz-Eich-Bedingung hat uns hier ziemlich gerettet. Ja, dann machen wir da, wir können da auch üben mit. Am Montag gibt es schon mal ein paar Übungen zu den Potentialen. Und dann sehen wir uns zur Vorlesung. Da kommt dann, ja, vielleicht mache ich die Lösung von diesen Gleichungen gleich mal. Das ist doch nett. Ja, dann schönes Wochenende, bis Montag.